Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Herzlich willkommen, liebe Gäste. Mein Name ist Georg Löwisch, ich bin Taz-Chefredakteur. Und ich begrüße auf dem Clippern-Sofa diesmal ein Paar. Das wird etwas enger als sonst, aber dafür besser. Maria Rossbauer und Johannes Gernert. Den müssen wir gratulieren, weil sie haben ihren Erstling geschrieben, also einen Erstling-Roman. Wir müssen ihnen auch gratulieren oder sollten ihnen gratulieren, weil sie sind beide im Journalismus und sie haben trotzdem kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Roman. Normalerweise ist es ja so, dass Bücher von Journalisten sind Bücher von alten Männern, die alte berühmte Männer porträtieren und so Biografien schreiben, und die haben sich an einen Roman rangetraut. Das finde ich großartig. Und was noch viel besser ist, deswegen gratuliere ich zum dritten Mal, dass es ein Buch über die Liebe ist. Also was für ein Thema. Das heißt, wo die Liebe hinfährt, ist ein Roadmovie. Und das ist jetzt das vierte Mal, dass ich gratuliere. Es ist ein Schlüsselroman, denke ich, oder ist es das nicht? Also ein Schlüsselroman ist ja ein Roman, der eigentlich Realität ist, der aber, wo aber die realen Personen verschlüsselt sind. Und hier sitzen zwei, also Maria und Johannes. Und in dem Buch gibt es die beiden Personen, Marie und Anton. Ist es ein Schlüsselroman oder nicht?
Ich würde sagen, das ist eine rein fiktionale Erzählung, die mit uns überhaupt gar nichts zu tun hat. Nein.
Also deswegen ist auch die Widmung, heißt deswegen auch für uns.
Ja, genau. Da kommen wir später nochmal dazu. Da haben wir uns nur sehr gefreut, dass wir dieses Buch fertig gemacht haben. Ich glaube, es gibt Leute, die sind sehr gut darin, sich Dinge auszudenken. Und es gibt andere Leute, die sind so ein bisschen fantasieloser. Und die Fantasieloseren müssen die Dinge so ein bisschen daher, ein bisschen mehr daher nehmen, wo sie erleben. Also beispielsweise aus ihrem Alltag, und sie dann vielleicht so ein bisschen überhöhen. Und
jetzt kannst du dir überlegen, das Understatement.
Jetzt kannst du dir überlegen, zu welcher Gruppe wir gehören. Oder was?
Also wie viel stimmt und wie viel ist erfunden? Kann er jetzt auch mal die Frau beantworten? Also dass wir jetzt nur ein Mikro haben, heißt nicht, dass immer nur einer reden muss.
Ja, alles ist erfunden. Ich gebe das jetzt nicht mehr her. Nein, im Grunde ist alles, also was die Handlung angeht, ist alles erfunden. Aber natürlich, was die Charaktere angeht, haben wir uns womöglich schon an Charaktereigenschaften bedient, die wir auch selber haben, oder?
Also wir haben uns an einigen Charaktereigenschaften bedient, die wir selbst haben. Aber nicht nur. Also wir haben einige Macken genommen und derbe aufgeblasen, muss man schon sagen, was auch dann natürlich wieder in der Realität dann wieder lustig ist, zwischen uns sozusagen. Und wir haben uns auch dann noch an den Charakteren halt dann an anderen Sachen bedient. Zum Beispiel lustige Macken von Ex-Freunden, von Freundinnen sind dann auch noch irgendwo mit eingeflossen und so.
Also die kommen dann auch noch oben drauf?
Die kommen dann noch on top, genau so. Mhm. Und aus diesem Mischmasch sind dann die Figuren sozusagen entstanden. Aber es ist, also Menschen, die uns kennen und das Buch gelesen haben, haben schon so einige Parallelen entdeckt von den Charaktereigenschaften, würde ich mal sagen.
Mhm. Das Buch funktioniert so, also die beiden fahren durch die USA es ist mal ein Kapitel aus der Perspektive von ihm geschrieben und ein Kapitel aus der Perspektive von ihr geschrieben. Allerdings nicht im Ich, sondern in der dritten Person. Und ihr Vater die USA von Westen nach Osten, also oder erst von Westen, Osten, Süden über Texas. Was ist das für ein Auto?
Ein Ford Escape.
Ist der groß, klein, dick, dünn?
Also, ja, das ist da kannst du deine Geschichte, Johannes hat da die schöne Geschichte, wie das Auto geschrumpft ist.
Ja, naja, genau, aber es ist auch schön, am Taz-Stand über SUVs zu reden, finde ich.
Ach, das ist ein SUV?
Ja, es ist ein schöner, großer SUV, und wir haben auch, wir haben leider kein Bild dabei. Es wäre auch ganz schön, das mal so ein bisschen an die Wand zu projizieren. Nein, aber wir haben am Anfang, wir hatten natürlich ein angemessen schlechtes Gewissen irgendwie, als wir damals wirklich mit einem SUV durch die USA gefahren sind. Also das ist tatsächlich passiert, und was wir da erlebt haben, war, dass dieser dass dieses Auto irgendwie, je länger wir damit gefahren sind, immer kleiner geworden ist. Also wir haben irgendwie, wir sind in Kalifornien losgefahren und da war das so ein Riesentrumm, wo man in Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, nur im Wald zum Jagen mitfahren würde oder sowas. Dann sind wir durch Texas gefahren und da war das plötzlich dann irgendwann so ein Lupo mehr so im Verhältnis zu dem, was man da sonst so fuhr. Und als wir in New York ankamen, hatten wir einen Smart, weil da war der Ford Escape das klassische Auto, mit dem alle Taxis, also das war das klassische Taxi dort. Und dann waren wir wieder zurück und haben festgestellt, naja, war schon ein bisschen größer.
Mhm. Also wenn man im Auto sitzt, dann redet man ja viel an einer Stelle. Also das Paar in dem Buch streitet sich immer mal. Und dann ist es aber auch so, dass sie sich wieder
das ganz tun wir beispielsweise lieben nie.
Und vertragen. Okay.
Also das ist ein ganz klarer
Aber an einer Stelle kommt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Anton oder Marie ist, da sagt er, es ist, ich glaube, er liebt Autofahrten so, weil sie da so wahnsinnig viel miteinander reden können. Also Paare im Auto reden dann so wahnsinnig viel. Das fand ich ganz interessant. Dann würde ich wer möchte den Anfang machen, mal bitten, so einen Dialog aus dem Auto vorzulesen, aus dem grauen Ford Escape SUV Lupo. Wo seid ihr da gerade? Auf welchem Kilometer?
Wir sind in New Mexico, das ist dann vielleicht so ein Drittel, also sozusagen Kalifornien, Vegas rüber, Grand Canyon und dann durch New Mexico muss man durch, wenn man dann sozusagen nach Texas möchte.
Okay,
und
bitte.
Da fahren wir so quasi durch die Weite gerade, genau. Moment. Geht's so? Also wenn man im Kopf Sex hat, muss man dann eigentlich verhüten. Wenn man was? Anton sah zu Marie auf den Beifahrersitz. Neben den Fenstern flog New Mexico vorbei. Weite Landschaft, rote Erde, hier und da grüne Grasbüschel. In der Ferne verwandelte die Nachmittagssonne hohe Felsen in glühende Stück Riesenkohle. Marie hatte den Sitz zurückgeschoben, ihre nackten Beine lagen ausgestreckt auf dem Armaturenbrett. Die Zehen quetschten an der Windschutzscheibe. Wenn man sich Sex vorstellt, wiederholte Marie, mit dem Briefträger oder mit George Clooney, eigentlich müsste man doch nicht verhüten, oder? Schließlich wird man von Kopfsex nicht schwanger und man kriegt auch keine Chlamydien oder HP-Viren oder sowas. Und du verhütest trotzdem, wenn du Kopfsex hast, fragte Anton. Ich bin mir nicht sicher, manchmal schon, glaube ich. Aber das machen sicher viele und ich habe mich gerade gefragt, warum. Das hast du dich gerade gefragt. Interessant, warum genau? Ach, keine Ahnung, das war plötzlich in meinem Kopf. Also sag schon, warum sollte man da verhüten? Anton lachte. Okay, also mal sehen. Vielleicht, weil der Kopfsexmacher antizipieren will, dass das wirklich passieren könnte. Darum stellt man sich das möglichst realistisch vor. Warum muss das so realistisch sein? Fragte Marie. Im Kopf ist doch alles wurscht, da kann ich es richtig krachen lassen. Ich könnte trinken bis zum Umfallen, ohne am nächsten Tag einen Kater zu haben und mitten im Restaurant auf den Tisch springen und zu Coco Jumbo tanzen und alle fänden es ganz toll. Schon, aber das funktioniert doch nicht wirklich. Wenn du dir vorstellst, du fällst vor einen Lastwagen, wirst zerquetscht und stehst danach wieder fröhlich auf, dann würdest du doch schnell daran erinnert werden, dass du nur in deinem Kopf überfahren worden bist und nicht in echt. Spätestens, wenn du deine Beine suchst. Wenn du in der Fantasie merkst, dass das gerade nur eine Fantasie sein kann, ist sie doch irgendwie ungeil. Wenn ich also beim Sex mit George Clooney nicht nach dem Kondom in der Schublade fummle, kaufe ich es mir selbst nicht ab und es macht keinen Spaß mehr? So ungefähr. Warum hast du überhaupt Sex mit George Clooney? Wegen seinem Bart. Das reicht? Im Kopf schon. In der Fantasie sinken deine Ansprüche. Ich würde jetzt bei aller Liebe George Clooney nicht gerade als Niveauverlust werten. Das beruhigt mich ja. Bist du eifersüchtig auf mein Sexleben mit George? Würde ich nicht sowieso viel besser aussehen, wäre das womöglich eine Option. Klar, Marie lächelte ihn an. In jedem Fall ist dein Bart viel weicher, der von George piekst immer so. Ah ja, vielen Dank auch. Anton klappte den Spiegel herunter, sah hinein und strich über sein Kinn. Ich müsste mir meinen mal wieder rasieren. Nein, musst du nicht, sagte Marie. Der Bart ist toll. Aber vielleicht, bevor wir bei deiner Tante sind. Ach Quatsch, so festlich wird das da nicht. Wie alt wird sie denn nochmal? Traudl wird 80. Wird das ein bayerisches oder eher ein amerikanisches Fest? Oder ein bayerisch-amerikanisches? Fragte Anton. Was ist denn ein bayerisches Fest? Viel Bier, viel Fleisch, viel Knödel, viel Schnaps. Nach der ersten halben Stunde kann kaum noch einer gerade stehen und dann machen irgendwann alle seltsame Spiele. Bier und Knödel, alles klar. Aber was denn für seltsame Spiele? Na, ihr spielt doch immer so Spiele, wie diese Maibaumklauerei und das Kühe umschubsen. Die reinste Legende, sagte Marie. Ich habe noch nie eine Kuh umgeschubst. Na, oder diese Leiteraktion am Fenster. Oder wie auf den Hochzeiten Braut entführen und Brettelknien und wie das alles heißt. Wo hast du das denn schon wieder her? Das hast du schon 100 Mal erzählt. Ich kenne das ganze Programm der niederbayerischen Hochzeiten. Weißwurstfrühstück, Kirche, die spalierstehenden Vereinskollegen, dann Kaffee und Kuchen mit peinlichen Einlagen und dann die Brautentführung mit Brettelknien. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was das ist. Das weiß ich auch nicht genau, ehrlich gesagt. Es ist irgend so ein Trinkspiel, das sie beim Brautentführen spielen. Ich glaube, da muss sich der Ehemann auf ein Holzbrett knien und der Braut irgendwelche Dinge versprechen, während sich alle anderen Obstler reinpfeifen. Was muss er denn versprechen? Ich schätze mal sowas wie, dass er jeden Sonntag Frühstück macht oder dass er nicht mehr besoffen nach Hause kommt, zumindest donnerstags nicht oder so. Und muss er sich dran halten? Was meinst du? Na, kontrolliert das irgendwer, ob er das einhält? Ich glaube nicht, sagte Marie. Dann kann er ja alles versprechen, damit die Gäste zufrieden sind. Wahrscheinlich schon, aber also, na ja, was? Na, so richtig bescheißen ist ja auch nicht cool auf der eigenen Hochzeit. Warum nicht? Sollte man da eine Diskussion anfangen und die Bedingungen festlegen? Nein, zum Bäcker fahre ich nicht jeden Sonntag, aber ja, den Tisch könnte ich schon decken. Ich würde da einfach ja sagen, sagte Anton, und dann machen, was man eben machen will. Du würdest da ja sagen, beim Brettelknien. Du würdest doch überhaupt nie in die Verlegenheit des Brettelkniens kommen. Du willst doch auf keinen Fall heiraten. Bestimmt will ich nicht auf einem Brett knien und dir versprechen müssen, dass ich jeden Dienstagmorgen deine Schuhe binde. Willst du das denn? Keine Sorge, ich würde gerne in Vegas heiraten, in der Elvis-Kapelle mit einer Flasche Schnaps in der Hand. Anton sah Marie an. In Vegas? Wir waren gerade in Vegas. Na siehst du, sagte Marie, bist schon wieder aus dem Schneider. Anton ließ seine Hand über die Maserung des Lenkrads gleiten. Du meinst schon diese Kapelle mit den weißen Limousinen vor der Tür, diesen muffigen Raum mit Teppichboden und Blumendekor und den Preislisten auf dem gelben Papier, in der wir vorgestern waren. Genau die. Das wirkte auf mich mehr wie ein Bestattungsunternehmen. Entschuldige bitte, da haben Michael Jordan geheiratet und Slash und Frank Sinatra 3-mal, glaube ich. Ja, wenn das so ist, sagte Anton. Hey, mach mir nicht meinen Traum kaputt. Was ist das denn für ein Traum, in einer abgefuckten Bruchbude in Vegas zu heiraten? In so einer Kapelle, begann Marie, gehen 2 Menschen, die einfach nur heiraten wollen, sofort, ohne sauteures Kleid und 1000 Gäste und den ganzen Schnickschnack. Nur die beiden, weil sie das wollen. Für mich ist das ein Wir-Zwei gegen den Rest der Welt, so ein Wir-Ziehen-das-durch, egal was die anderen sagen. Es ist der Inbegriff von Rock'n'Roll, das Romantischste, was 2 Menschen machen können, wenn sie sich lieben. Findest du? Finde ich. Anton sah aus dem Fenster. Warum hast du mir das nie erzählt? Nach einer Weile fügte er etwas leiser hinzu. Wir waren noch gerade da. Entschuldige bitte, Mr. Heiraten ist doch etwas völlig Unnötiges. Mr. Post-Hochzeitsgeneration. So etwas Banales wie heiraten würde dir als aufgeklärten Post-68er doch nie in den Sinn kommen, oder? Dafür genießt du zu viel deine Freiheiten der antibürgerlichen Revolution. Heiraten ist bestenfalls noch etwas für Lesben und Schwule. Für wen? Sagst du doch immer. Höchstens da ist es noch sinnvoll, um zu dokumentieren, dass die Gesellschaft vorankommt. Also, was heißt hier also? Ich kenne sie doch alle, deine verschwurbelten Ausreden. Seit 2,5 Jahren referierst du das bei jeder Gelegenheit. Aber das heißt doch nichts. Anton, ich hab's verstanden. Du willst auf keinen Fall heiraten. Die großen Felsklumpen waren jetzt verschwunden. Doch die Landschaft sah noch genauso aus. Rote Erde, Steine, Sträucher. Du hättest trotzdem mal was sagen können, sagte Anton. Komm, lass gut sein. Ich habe doch gesehen, wie du die Nase gerümpft hast. Aber ich meine... Marie drehte die Musik lauter und lehnte sich zurück. Draußen reichten steinige Hügel wieder bis zum Horizont, wo sie an die grauen Wolken stießen. Die Straße verlief gerade, die weißen Fahrbahnmarkierungen wirkten frisch. Anton nahm einen Schluck aus seinem Starbucks-Becher und stellte ihn wieder in den Getränkehalter. Man kann doch auch einfach so für immer zusammen sein, sagte er. Die klassischste aller Ausreden, murmelte Marie. Nein, das ist doch... So eine Hochzeit schafft doch nur unnötigen Druck. Plötzlich steht da riesengroß für immer in Steinlettern über deiner Beziehung. Da muss man aufpassen, dass das einen nicht erschlägt, dass das nicht irgendwelche Prozesse auslöst, die ohne so ein Für immer gar nie eingesetzt hätten. Prozesse? Naja, sagte Anton. Das ist doch wie... als wäre alles gut und dann sagst du, lass uns beschließen, dass immer alles gut sein wird, weil du es unbedingt so willst. Und dann wird alles so gezwungen. Man fängt plötzlich an, sich anzuschnauzen und ständig zu streiten. Wie fand das denn Carla? Fragte Marie. Was? Deine Ex-Freundin, ihr wart immerhin 5 Jahre zusammen. Da werdet ihr doch auch mal über das Thema Heiraten gesprochen haben. Ich habe das auch zu erklären versucht, sagte Anton. Mehr so theoretisch. Das denke ich mir. Und? Naja, sie heiratet nächsten Sommer. Ehrlich? Ach cool, lass mich raten, auf einem Gut in Brandenburg. Tatsächlich irgendwo da draußen, ja. Da muss ich jetzt wieder sagen, diese Feste sind manchmal gar nicht so verkehrt. Geh schau her, das gefällt dir dann wieder. Marisa aus dem Fenster. Hat sie dich deswegen verlassen? Wegen dem Heiraten? Nein. Unsere Zeit war einfach irgendwann vorbei. Nach dem Studium ist sie in die Schweiz und ich bin in Berlin geblieben. Und dann war es aus. Hm, sagte Marie. Wie war das mit Chris? Das ist noch nicht ganz durch. Wie, noch nicht durch? Na, die Scheidung. Wir haben damals ja in der Elvis-Kapelle geheiratet. Habe ich das nicht erzählt? Na, und da muss man sich ja auch dann wieder in den USA scheiden lassen. Und das war einfach immer so kompliziert. Also haben wir es hinausgeschoben und irgendwann dachten wir, ach, was soll's. Wäre doch lustig, wenn wir das 7. Jahr noch voll kriegen. Wir würden das also nächstes Jahr mal angehen mit der Scheidung. Naja, aber dann sicher. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach komm, wir sind doch alle aufgeklärt. Post-Hochzeitsgeneration, du weißt schon.
Maria, wie würdest du denn den Roman Anton beschreiben? In so ein paar Stichpunkten.
Der Roman Anton in ein paar Stichpunkten, ich würde sagen, ängstlich oft. Nicht vor den großen Dingen, aber vor den kleinen Dingen. Vor Mücken und vor zu spät kommen und vor...
Von dem Kampf, von seinem Kampf gegen eine Mücke handelt das gesamte erste Kapitel.
Ja, das stimmt. Da kann man viel drüber schreiben. Ich würde aber sagen, er ist auch... Sehr gedankenorientiert, ein Intellektueller, würde ich sagen, also so in Literatur sehr zu Hause, auch überhaupt mehr in dem ruhig irgendwo sitzen und was lesen.
Also Bücher, es steht doch irgendwo Bücher, Bücherregale, Buchhandlungen beruhigen ihn enorm. Also wäre er jetzt auf der Buchmesse, wäre er total ruhig
da und mit sich... Ja. Genau, wenn er da wäre, würde es ihm wahrscheinlich sehr gefallen. Wobei es ist auch wahrscheinlich schon sehr viel Hektik. So. Und aber Bücher sind seine Welt und eher so ein bisschen sich verziehen. So.
Aber er macht gerne irgendeinen Cheese. Oder im Buch steht, er macht gern einen Cheese.
Ein Cheese
oder Cheese?
Ein Cheese.
Wenn kommt das von Schießen oder von Scheißen?
Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Wenn sollten Bayern hier sein, dann kennen die das Wort vielleicht oder irgendwo Süddeutsche, das sagt man gerne. Ja, gell? G'schieß. G'schieß halt. Das ist so ein bisschen, man würde sagen, so ein bisschen rumzicken vielleicht.
Ah ja, okay.
Wegen irgendwelchen Dingen.
Es gibt den Monaco Franze, der ja vielleicht auch nicht Bayern irgendwie bekannt ist und da gibt es den bekannten Spruch, immer das G'schieß mit der Elli.
Ah ja, okay.
Das ist eigentlich so das bekannteste G'schieß-Zitat, würde ich sagen.
Wie ist
ich mache ja nie ein G'schieß beispielsweise.
Wer ist, bleib doch gleich am Mikro, wer ist die Roman-Marie? Was hat die für Charaktereigenschaften? Macht die auch gerne ein G'schieß?
Eigentlich nicht so sehr, nee. Die ist, glaube ich, die spricht die Dinge eher direkt an oder bemüht sich zumindest darum. Und ist auch eher so der spontane Typ, im Gegensatz zu Anton. Relativ freiheitsliebend, lebt mit deutlich mehr Lautstärke als er, also so Dinge wie Musik und sowas, ja.
Okay, und genau, im Buch steht, Marie ging auf die Menschen zu, Anton floh vor ihnen. Und an sich ist doch aber die Stelle, die du vorgelesen hast, die ist doch... relativ friedlich. Also in diesem Verhältnis der beiden gibt es auch, weil der eine eben gern Cheese macht und die andere nicht Cheese macht, gibt es auch ganz schön Ärger und auch Aggression. Wie viel Aggression gehört denn in eine gute Liebe rein?
Das ist wahrscheinlich eine Typfrage auch wieder, ob man mehr so das Ruhige mag oder auch so ein bisschen, also ich meine, eine gewisse Form von Auseinandersetzung und so eine Reibung aneinander ist ja auch Leidenschaft in dem Sinn. Also es ist natürlich auch schon was, was man sagt, was ich jetzt in einer Beziehung nicht missen wollen würde, dass man auch mal sich aneinander reibt und sagt, so jetzt diskutieren wir das aus. Also es gehört da schon einiges rein, würde ich sagen, ja.
Ist es eine Überforderung, zusammen als Paar einen Roman zu schreiben? Also ist dann da zu viel Reibung?
Ja. Das würde ich so sehen. Also das war schon...
Erzähl gerne mehr.
Was da so... Jetzt ist sie gerade weg, was auch mal das so einem Abend, lustigen Abend entstanden ist, wo wir dachten, Mensch... Wir sind doch irgendwie so unterschiedlich, auch ein wenig in der Realität. Wir sind doch, da könnte man doch mal was draus machen, mal so ein Buch schreiben. Am Anfang hatten wir noch überlegt, wir machen so ein Wendebuch, dass wir so aufeinander zuschreiben und so. Und da haben wir noch gedacht, Mensch, was für eine lustige Idee. Und dann, wenn man dann das ganze Ding halt startet, da gehört halt wirklich so viel dann auch eben dazu, dass es schon echt hart an der Grenze ist. Also es war ehrlich gesagt, glaube ich, der dritte Tag, der dritte Schreibetag, an dem wir gesagt haben, so, das machen wir nie wieder.
Es gibt da hättet ihr es doch noch ab, aber da wart ihr schon unter Vertrag.
Ja, da waren wir schon unter Vertrag und haben auch schon ein paar Kapitel geschrieben.
Es gab auch sehr, also wir haben uns tatsächlich sehr viel, sehr konkret gestritten, wahrscheinlich mehr als sonst. Es gab ein Freund von mir, ist Chefredakteur der Taz, der hatte immer so Vorschläge teilweise, wenn ich mich mit dem über dieses Buch unterhalten habe, beispielsweise, dass die können doch mal irgendwie aufeinander schießen oder so, dass da mal was passiert. Und ich dachte, das ist echt mal eine gute Idee und bin dann nach Hause gegangen und gesagt, Maria, lass doch irgendwie mal, dass mal sowas passiert, dass vielleicht jemand mal so aufeinander schießt oder so.
Ja, es kommt ja dann auch ein Schießstand vor in Texas,
ja, genau, wir haben
bei der Tante und ich denke, okay, jetzt ist mein Vorschlag umgesetzt worden, aber die schießen dann gar nicht aufeinander.
Ja, ist genau. Kurz davor. Da ist eine andere Szene rausgekommen, die aber auch hart bekämpft wurde. aber wo Anton so eine Schlägerei irgendwie ganz aus der Ferne beobachtet. Und dann da haben wir so unterschiedliche Ansichten dann darüber gehabt, wie nötig so Gewalt ist beispielsweise oder sowas. Und das haben wir dann immer ausdiskutiert.
Wie habt ihr das rein technisch gemacht? Also ich habe ja schon geschildert, das ist immer alternierend. Ja, einmal ist es aus der Perspektive des Mannes und dann aus der Perspektive der Frau. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die Anton-Perspektive du geschrieben hast und die Marie-Perspektive hat Maria geschrieben. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das euch dann gegenseitig, wenn immer ein Kapitel fertig war, gezeigt oder erst ganz am Schluss? Wie funktionierte das handwerklich?
Das ist schon auch ein Punkt sozusagen, warum es also ganz grundsätzlich auch abgesehen davon anstrengend ist, sozusagen zu zweit so einen Roman zu machen, vor allem in dem Konzept, das wir hatten. Wir haben uns ja abgewechselt. Im weitesten Sinne ist es sozusagen ein Kapitel aus ihrer Perspektive, aus seiner und so. Es baut aber so aufeinander auf, dass am Schluss dann sozusagen, also die Geschichte ist trotzdem chronologisch. So, das ist dann ja ein bisschen wie bei Kofferpacken. Da packt dir jemand was rein in den Koffer, also der schreibt im letzten Kapitel und da muss man dann mit dem umgehen. So. Und andersrum ist es auch so, wenn man gerade so eine schöne Figur aufgebaut hat in einem Kapitel, dann kann auch mal der Nächste kommen und diese Figur plötzlich in eine schreiende Tante verwandeln oder sowas. Dann denkt man so, was ist jetzt mit meiner fiktiven Figur? Jetzt ist die hin und so. Oder ist es ganz anders, als ich mir die dachte? Und das ist dann schon eine Problematik. Aber wir haben es, am Anfang haben wir eigentlich sozusagen das grob besprochen und haben dann erstmal angefangen mit den zwei Kapiteln und dann haben wir es eigentlich so weitestgehend betrieben, dass wir es grob besprechen, was kommt jetzt rein, was passiert. Und dann hat jeder so ungefähr weitergeschrieben und es dann aneinander angepasst. Aber es war tatsächlich, diese Anpassungsgeschichten waren wahrscheinlich genauso schwierig wie das Schreiben selbst. Dass man wirklich sagt, wie passt das jetzt zusammen, dass es wirklich so ineinander übergeht. Und man es am Schluss als ein Buch durchlesen kann.
Aber ist das nur der Horror als Paar, zusammenzuarbeiten? Oder ist das dann auch ein riesiges Glück am Schluss, wenn man es fertig hat?
Also ich würde sagen, man ist am Schluss sehr froh, wenn man es fertig, wenn man es schafft, es dann fertig zu machen. deshalb hat dieses Buch auch die großartige Widmung für uns, weil wir wirklich, also es wurde, es war wirklich sehr schwierig und es wurde immer schwieriger eigentlich. Und
aber auch das kann ja total viel Glück bringen. Also eine sehr alte tolle Kollegin von mir, die macht mit ihrem Mann zusammen Hörfunkfeature. Die arbeiten immer zusammen und die haben auch ihr Studio zu Hause. Und sie hat mir mal gesagt, dass am Ende von so einer Arbeit an so einem Hörfunkfeature plötzlich sich rausstellte, alles ist gelöscht. Und dann haben sie sich zu zweit ins Studio gesetzt und haben eine Flasche Wodka ausgetrunken. Und ich fand, das klang wirklich nach einem Glücksmoment, einem ganz engen, vertrauten Moment. Und da habe ich gedacht, kann vielleicht auch ganz toll sein, wenn man denselben Beruf macht und dann auch noch zusammenarbeitet.
Ja,
auch wenn es eine Krise gibt.
Grundsätzlich arbeiten wir auch sehr, sehr gut zusammen. Nur die gemeinsame Arbeit an einem Liebesroman gestaltet sich dann irgendwie doch schwieriger als so die normale Arbeit an beispielsweise journalistischen Texten oder sowas. Wir haben ja auch schon andere Bücher gemacht, wo wir auch eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Aber natürlich ist es schon ein spezielles... Es ist schon eine spezielle Schwierigkeitsstufe, wenn darin eine Beziehung verhandelt wird, die ganz entfernt vielleicht auch was mit der eigenen zu tun haben könnte. So, ne?
Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass möglicherweise der eine Teil dann die Charaktereigenschaft von Marie hat. Hier steht, Zitat aus dem Buch, Seite 185, wenn sie sauer war, konnte sie die Beharrlichkeit einer ostfriesischen Krabbenpoolerin entwickeln. Also es klingt.
Ja.
Hast du das geschrieben oder du?
Ich habe das geschrieben, aber das bezieht sich ja auf die fiktive Figur in dem Buch.
In dem Schlüsselroman?
Die ist in dem fiktiven Roman und diese Figur, die ist halt relativ nachtragend, ja. Genau.
Also sozusagen, da verwandelt sich dann die niederbayerische Frohnatur in eine ostfriesische Krabbenpoolerin. Das ist dann die Botschaft gewesen, die paar intern halb verschlüsselte Botschaft auf Seite 185.
Also wahrscheinlich ist es das, also denke ich jetzt mal. Aber das ist auch ganz genau das Problem, warum genau diese Konstellation halt einfach schwierig ist, weil man da natürlich schon auch so Beziehungsdinge ein bisschen mit verhandelt, ja. Und dann schreibt man da mal was rein, was so ein kleiner, so eine, schau mal, lies das mal ist, ne, so. Oder, und andersrum ist es ja aber auch so, dadurch, dass wir natürlich auch Sachen einfließen haben lassen, die gar nicht jetzt wirklich unsere Charaktereigenschaften sind, sondern tatsächlich, die man dazu geschrieben hat oder auch tatsächlich unsere Marken sind, aber jetzt nicht in so einer Breite in der Realität tatsächlich stattfinden, sondern eigentlich in unserem Alltag nicht so groß sind, aber im Buch sind die riesengroß, dann diskutiert man so ein bisschen nicht nur an dem Buch rum, sondern auch ein bisschen mehr an der Beziehung, ne? Und dann wird es schwierig.
Okay, mal fiktives Gedankenspiel. Also, du hast die eine Hälfte geschrieben, du hast die andere Hälfte geschrieben, immer alternierend. Ihr habt zwischendurch die Kapitel von den jeweils anderen angeguckt. Nehmen wir mal an, ihr hättet jeweils eure Kapitel geschrieben nach so einem Skript und ihr hättet da nicht hingeschaut, sondern nur die Lektorin hätte das zusammengefügt. Das Buch wäre so erschienen, ohne dass ihr zwischendurch die Chance gehabt hättet zu gucken. Wärt ihr dann jetzt noch zusammen?
Ja, das schon. Oder? Also, ja,
das besprechen wir dann jetzt mal, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Nein, natürlich. Also wir haben das Großartige war ja eine Freundin und Kollegin von uns, ehemals aus der Sonntags von mir, hat dann auch gesagt, irgendwann, also jetzt, wenn ihr das geschafft habt, irgendwie, dann bringt euch ja quasi nichts mehr auseinander. Also ich glaube, so diese ganzen Fragen irgendwie, ach, du meinst, also ich bin irgendwie so und so. Nein, meine ich gar nicht. Es geht ja um diese Marie da. Und also das haben wir uns auch am Anfang ganz hart antrainiert, immer von dieser Marie und diesem Anton zu sprechen, die ja auch, wo ja auch man durch den Namen schon, also Marie ist ja von Maria so weit entfernt einfach auch.
Man muss dazu sagen, dass Johannes Anton mit zweitem Namen heißt, nur ganz kurz.
Also ja, aber wirklich nur der zweite Name ist. Und
die Strategie könnt ihr euch patentieren lassen und ins Paartherapeutengeschäft einsteigen.
Ja, genau. Aber dann wäre das halt ein bisschen später gekommen, dieser Effekt und Geballter. Aber wir sind ja im Augenblick im Stadium, wo die Liebe hinführt und so. Also und deshalb ist das überhaupt kein Problem.
Okay. Ja, also das mit dem Schießen hat ja nicht geklappt, aber es gibt dann doch einen sehr, sehr großen Konflikt in der Geschichte. Und der beginnt mit einer Frau, die wir jetzt bisher noch nicht erwähnt haben, die Rebecca heißt. Und das Kapitel, wo Rebecca sozusagen am Horizont auftaucht, das bitte ich jetzt mal vorzulesen.
Wenn der Rest Alkohol den Morgen in Watte packte, wirkte die Welt so gepolstert, dachte Anton, während er die medikamentfarbenen Fruit Loops dabei beobachtete, wie sie in homöopathischen Schüben aus dem Plastikspender in die weiße Pappschale rutschten. Man hatte den Eindruck, sich nirgends stoßen zu können. Er drehte am Hahn des Spenders. Der Nachteil, wenn die Welt sich wie Watte anfühlte, war nur, dass man sich wesentlich langsamer darin bewegte, was allerdings gegen 10 Uhr morgens in einem texanischen Motel in einem Ort namens Bellinger mit Plastik-Fruit-Loops-Spender auch als Vorteil gewertet werden konnte, weil es einem mit der nötigen Geduld ausstattete, den Hahn des Spenders so lange in regelmäßigen Abständen immer wieder zu bedienen, bis ein nennenswertes Häufchen Getreidekringel in die Pappschale geknistert war. Der Erfinder dieser Frühstücks-Cerealien-Spender musste ein rechter Entschleuniger gewesen sein, überlegte Anton und balancierte die Pappschale zu der Pressthermoskanne, an der Milk Cold stand. Er drückte auf den Pumpknopf, die Milch tröpfelte auf die Fruit Loops. Vielleicht wattierte auch dieser ganze US-Trip ihm die Welt, nicht nur das Zwetschgenwasser am Vorabend. Seit ein paar Tagen war alles etwas weicher. Ein bisschen war ihm auch schlecht. Er stellte die Pappschale auf das Tischchen, an dem Marie schon saß und ihre Kaffeetasse hypnotisierte. Der Frühstücksraum des Motels war mehr ein Flur als ein Raum. Er lag zwischen der Treppe, die zu den Zimmern im ersten Stock führte, und der Glastür zu den Parkplätzen in unmittelbarer Rezeptionsnähe. Erfreulicherweise war die Rezeption unbesetzt und sie waren die einzigen, die sich am Fruit Loops Buffet bedienten. Niemand störte sie. Anton holte sich noch einen Schluck Kaffee, setzte sich zu Marie und trank. In Schildkrötengeschwindigkeit hob sie ihren Kopf. Vor ihren Augen wachte die mächtige Carrera-Sonnenbrille. Ein echter Magentod, sagte Anton und schob die Kaffeetasse weg. Seine Stimme hatte sich in der Nacht eine Oktave nach unten verschoben. Der Schnaps, Marie legte ihre Stirn in Falten, was wohl eine an den Umständen und der Tageszeit gemessen etwas zu überambitionierte und energieintensive Bewegung war, sodass ihr Kopf sofort wieder in Richtung Kaffeetasse sagte. Was? Fragte Anton. Der Magentod, sagte Marie. Nein, sagte Anton. Nein, fragte Marie. Der Kaffee, sagte Anton. Der was? Fragte Marie. Der Magentod, sagte Anton. Der Kaffee ist ein Magentod. Ach so, sagte Marie. Sah aber nicht aus, als hätte sie irgendetwas verstanden. Kaffee-Magentod, dachte Anton. Wäre auch mal ein Name für einen Berliner Laden. Als Latte-Macchiatisierungsalternative. Auf der Karte stünden nur Kaffee und Schnaps oder Kaffee mit Schnaps. Ihm wurde noch ein bisschen schlechter. Er würde Marie von seiner Idee erzählen, sollte er sich auf einer ihrer nächsten Fahrten noch daran erinnern. Gerade war es ihm zu anstrengend. Und heute also Austin, sagte er, zog sein Smartphone aus der Tasche und rief Google Maps auf. Wie lange brauchen wir denn, murmelte er, während er das A, das U, das D, nein, falsch, das S, das T, das I und das N eintippte. 3:31 las er vor. Machte Marie und kratzte sich umständlich am Rücken. Wir müssen auch noch mal zu Traudel. Tante Traudel. Dieser Tagesordnungspunkt war in der Watte völlig untergegangen. Dann sollten wir bald mal los, sagte er so entschlossen wie möglich. Jep, machte Marie und löste ihren Blick langsam von der Tasse. Von den Treppen her waren Schritte zu hören. Anton sah auf. Ein Mädchen klackerte die Stufen herunter. Sie kam ihm bekannt vor. Anton sah schnell wieder auf seine Fruit Loops. Die Sandaletten klapperten an ihnen vorbei Richtung Parkplätze, und als er gerade dabei war, die Bedrohung als beendet zu betrachten, rief Marie, Rebecca, die Kellnerin von gestern. Jetzt fiel es ihm wieder ein. In den Jeans und dem geringelten T-Shirt hatte sie nicht erkannt. Außerdem waren ihre Haare jetzt offen. Rebecca hieß die also. Hatten sie sich vorgestellt? Marie, sagte das Mädchen, als hätte sie gerade zufällig eine ganz alte Freundin getroffen. Er würde den Kopf heben und sie ansehen müssen und dann vielleicht sogar mit ihr sprechen. Englisch. Die Watte war für vieles gut, aber nicht für sein Englisch. Mit alkoholgedämpften Synapsen musste er ständig nach Worten suchen. Er machte Fehler, wodurch er nervös wurde, was zu weiteren Fehlern führte, sodass er sich am Ende in einem permanenten Suchstottern verhedderte. Er guckte hoch, zog seine Mundwinkel, soweit es ging, in Richtung Ohren und hielt sie in Stellung. Man grinste hier lieber ein bisschen zu viel. Anton entdeckte ihre Hand vor sich einen Augenblick zu spät. Als er sie nehmen wollte, hatte sie zögernd ein Stück zurückgezogen und er griff ins Leere, weswegen er seine Hand schnell wieder einzog und dann, weil er sah, dass ihre noch wartete, doch nach vorne schnell schießen ließ, bis er sie zu fassen bekam. Rebecca, sagte Rebecca. Wie war nochmal dein Name? Ömpf, machte Anton, der angesichts dieses Feinkoordinierungsaufwands vergessen hatte, dass er gerade auf mehreren Fruit Loops kaute. Ömpften! Ömpften! Rebecca steckte ihren Kopf fragend nach vorne. Anton schluckte. Die Fruit Loops hingen wie Kleister in seinem Hals. Enten, sagte er. Enten. Enten, wiederholte Rebecca und nickte, als sei sie nun zufrieden. What an awesome party yesterday, sagte sie. Wenigstens das Ende, euer Ende. New York, concrete jungle where dreams are made of. Also das jetzt gesungen. Sang sie in den Frühstücksflur hinein. Ihre Stimme war tief und klar. Yeah, sagte Marie, die sich scheinbar noch detaillierter als er an die Schlussphase des gestrigen Abends erinnerte. Hatten sie irgendwann noch Jay-Z gespielt? Und Marie und er sogar dazu getanzt? Durch seinen Topf trieben nur lose Erinnerungsfetzen. Rebeccas Gesang klang jedenfalls viel zu gut für morgens halb elf in Texas, aber Anton wollte, dass sie jetzt ging. Er zog seine Lippen trotzdem wieder breit. Die beiden lachten wie beste Freundinnen in US-amerikanischen Internetfernsehserien. Setz dich doch zu uns, sagte Marie. Sie setzte sich. Anton musste sich sehr konzentrieren, seine Gesichtsmuskeln in Grinsestellung zu halten. Lange würde das hier nicht dauern, beruhigte er sich. Sie mussten ja zu Tante Traudel. Um das zu unterstreichen, begann er, die letzten Fruit Loops zu löffeln. Wenn er fertig war, würde sie hier nichts mehr halten. Er kaute und zog seine Lippen zwischendurch immer wieder straff, um möglichst freundlich zu wirken, aber nichts gefragt zu werden. Er musste sich als dekoratives Element tarnen, das neben dem Zucker, den Papierservietten und dem Zahnstocherspender hier einfach hergehörte wie die Kunstblumenvase. Ein interessierter Blick half dabei. Zwischendurch nickte Anton also vorsichtig, obwohl es ihm schwer fiel, beim Kauen, Grinsen und interessiert gucken etwas von dem Gespräch der beiden mitzubekommen. Offenbar gehörte das Motel ihren Eltern. Anton hätte die letzten Fruit Loops gern besonders laut aus der Pappschale gekratzt, um zu zeigen, dass er nun fertig war, aber das Schaben eines Plastiklöffels in einer Pappschale erzeugte kaum nennenswerte Geräusche. Er hob die leere Schale hoch, sah wie zur Kontrolle noch einmal hinein und stellte sie neben sich. Dann lehnte er sich zurück. Rebecca hatte wie Marie eine Zeit lang in Brooklyn gelebt, diese Bedford Avenue. Die beiden schwärmten von dem Viertel, als wäre es ein Roman von Aravid Adiga. New York hatte Anton nur einmal während einer Familienreise vom klimatisierten Van seines Onkels aus erlebt. Marie und das Mädchen waren nun bei Austin angelangt, was in manchen Teilen fast wie Brooklyn sei, yeah. Anton überschlug die Fahrzeiten im Kopf. Wenn sie 2 Stunden bei Tante Traudel blieben oder 2,5, könnten sie vielleicht schaffen, gegen 2 loszukommen, dann wären sie mit 1-2 kurzen Pausen gegen 6 in Austin. Sie hatten noch kein Hotel. Um 6 war es noch hell, das würden sie schon hinbekommen, da würden sie schon eins finden. Die vergangenen Tage hatten ihn zuversichtlicher werden lassen. Wenn Enten einverstanden ist, hörte er die Kellnerin sagen. Die beiden guckten ihn an. Enten. Guten Tag, mein Name ist Enten. Enten wie Gänse, alberte er in sich hinein. Wir können Rebecca doch nach Austin mitnehmen, oder? Sagte Marie. Die Verkrampfung unter Antons Ohrläppchen löste sich. Sein Lächeln fiel in sich zusammen. Hm, machte er. Mitnehmen? Wo sollte die denn sitzen? Hinten links hatten sie die Styroporkühlbox festgeschnallt, rechts lag seine Laptoptasche, dazwischen Maries Fototäschchen. Der Kofferraum war voll. Selbst wenn sie es schaffen, das Gepäck irgendwie umzuordnen, 4 Stunden mit einer Fremden, einer Art lebenden Überwachungskamera auf einem Raum von ungefähr 4 Quadratmetern. Am Ende mussten sie sich die ganze Zeit unterhalten, in ihrem Zustand, mit seinem postalkoholischen Englisch. Anton war bewusst, dass sein Hm schon in wenigen Sekunden als Einverständniserklärung gewertet werden würde, wenn ihm nicht noch eine Frage einfiel, die eine plausible Kette von Verhinderungsargumenten nach sich zog. Wenn ihr eh noch kein Hotel habt, könnt ihr auch einfach in meiner WG schlafen, schlug Rebecca vor. You can crush on our couch. In einer WG. Auf einer Couch. Er war noch nicht ansatzweise dazu gekommen, zu planen, wie er das Mädchen wieder aus dem Auto auslud. Da lagen sie schon zwischen Tortilla-Bröseln auf einer speckigen WG-Couch mit Rückenfolterpolstern und warteten, dass der lethargische Mitbewohner endlich den Fernseher ausmachte, damit sie einschlafen konnten. Wow, sagte Anton. Toll, oder? Sagte Marie. Kein Problem, sagte das Mädchen. Wann fahrt ihr denn los? Wann musst du denn los? Anton ahnte, dass dies seine letzte Chance sein könnte. Er musste eine Terminkollision verursachen. Eigentlich egal. Es war nicht sein Tag.
Also ich hab für den Anton großes Verständnis, weil ich das auch überhaupt nicht leiden kann, im Urlaub fremde Menschen kennenzulernen. Aber das, ne, ja. Einmal war der Nachbar sogar Friedrich Merz von der CDU. Und seine Töchter haben Flöte gespielt. Aber das Ding ist ja, dass da findet dann was Unglaubliches statt, schon im nächsten Kapitel, weil Enten dann mit Rebecca und ihrem WG, ihr Mitbewohner Tim, sich wahnsinnig gut versteht. Und dann tauschen die beiden die Rollen, dann tauscht ihr beide die Rollen und Enten wird total aufgeschlossen und fühlt sich wohl und versteht sich bestens und Marie kommt mit denen überhaupt nicht klar und das ist nicht die bröselige Couch, sondern das sind ziemlich entschlossene Weltretter und so, dass man zum Beispiel auch auf der Toilette nicht immer spülen darf, sondern nur jedes fünfte Mal. Ne? Und dann entwickelt sich dieser Konflikt und der wird dann, ich will das jetzt nicht alles verraten, aber das wird dann ganz, also der wird dann, der schwelt dann so und irgendwann, so nach zwei Dritteln des Buches gibt es dann die Szene, wo der Roadmovie erstmal nicht zusammen weitergeht. So viel kann man doch sagen. Jetzt ist natürlich meine Frage, gibt's Rebecca wirklich?
Nein. ganz einfache Antwort. Wie gesagt, das ist ja eine Fiktion. Ich habe übrigens, aber das ist nur wegen Enten, finde ich. Also ich finde es natürlich großartig, dass der Mann, der jedes Mal, wenn ich eine Johannisbeerschorle im Taz-Café bestellt habe, sich schief gelacht hat. Weil das lustig findet, finde ich okay. Aber es war tatsächlich auch, wenn man so einen Roman geschrieben hat, irgendwie so eine der Hauptreaktionen unserer zweiten Lektorin, wo wir dann so zusammen saßen und sie gesagt hat, und dieser Enten. Und wir dachten so, okay, das ist also das, was so hängen bleibt, wenn man irgendwie 259 Seiten oder was auch immer irgendwie in einem mühsamen Kleinkrieg irgendwie zu Ende gebracht hat. Nein, egal. Aber Rebecca gibt es nicht. Also das war eigentlich der, das kann man vielleicht auch sagen. Also wir haben ja tatsächlich eine Reise gemacht durch die USA. Und die war aber weitgehend friedlich und das ist ja auch so die Herausforderung, vor der man steht, wenn man dann aus einem aus etwas, was man erlebt hat, irgendwie einen Roman formen soll. Weil wir sind durch die USA gefahren, super Romanstoff, also zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind, so. Und dann merkt man, ja, was passiert denn so, wenn man durch die USA fährt? Ja, da fährt man halt so rum, ne? Und dann kann man irgendwie, dann ist so, da gibt es jetzt erstmal nicht viel zu beschreiben, außer so. Und dann muss man, deshalb war einer der Haupttricks eben, dass wir dann so eine Trennung eingebaut haben. Und,
und dann kommt Rebecca und dann kommt ein ganz großes Thema in das Buch, nämlich Eifersucht ist Marterpfahl für Marie. Und das ist ja aber doch etwas, ist das vielleicht so das, wovor ihr Angst habt, dass das noch kommt? Jetzt wird es hier so ein bisschen Nachmittags-Talkshow-mäßig, aber es ist ja auch Nachmittag.
Also hier muss man sagen, das war tatsächlich insofern eine Herausforderung, weil das eigentlich, ganz ehrlich, bei uns jetzt so im realen Leben eigentlich nie Thema war. So, ne? Also es war jetzt auch nicht irgendwie sowas, das war tatsächlich so, wie kriegen wir das hin? Also damit irgendwie im Roman wirklich was passiert und ein bisschen Drama ist, muss es auch mal krachen. So, es muss auch mal irgendwie was passieren, weil es halt tatsächlich, wenn wir jetzt das reale Vorbild genommen haben, ist es halt für einen Roman dann wahrscheinlich zu lesen, halt, ja, da passiert halt nicht so viel. Und dann war halt das klassische Argument irgendwie so, na gut, dann könnte man mal Eifersucht reinbauen. Wir haben ganz, ganz viele Trennungsszenarien durchgespielt.
Das war nämlich der, also es fing damit an, dass unsere Lektorin gesagt hat, also wir mussten ja, wir sollten uns einen Bruch überlegen. Und dann meinte sie so, ja, okay, also man könnte ja beispielsweise, vielleicht sitzt der Anton mal irgendwo in so einem Stripclub mit einer Unterhose auf dem Kopf.
Ich war ja für und Schießen.
Dann, ja, ja, genau.
Also wenn es nicht dann, Crime sein darf, dann muss es Sex sein.
Und das ist ja genau, aber das war so, und das war so das erste Bild, was sie uns einfach mal so bei der allerersten Besprechung so mit so einem vielleicht nur mal so als Beispiel. Und dann denkst du natürlich erstmal, und wir haben uns dann ganz viele, ganz großartige, komplizierte Trennungsgeschichten überlegt. Wir waren ja tatsächlich in Portugal, wo wir diesen Roman angefangen haben zu schreiben, so ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt. Und haben dann irgendwie
in
so,
Portugal habt ihr den Roman geschrieben?
Ja, genau. Wir haben versucht, das Klischee der jungen Schriftsteller
im auch Auto.
Total zu leben. Nein.
Im SUV.
Wir sind wirklich mit dem Auto dahin gefahren, um uns dann 3 Wochen mit dem Roman auseinanderzusetzen. Nee, aber da haben wir haben echt komplizierteste Plots so entworfen und sowas. Und dann meinte unsere Lektorin so, ja, okay und so, aber irgendwie, keine Ahnung, wie wär's denn mit Eifersucht? Und dann haben wir gesagt, ja, also, ist vielleicht ein bisschen einfach nach allem, was wir da so überlegt haben, aber okay. Und dann haben wir halt, und es ist ja aber eine komplexe Eifersucht, muss man dazu sagen, weil es eben eine Eifersucht ist, die sich irgendwie auf den ersten Blick auf eine Frau bezieht, aber auf den zweiten auch auf so ein bisschen mehr, um nicht zu viel verraten und so.
Aber das, um noch das zu sagen, also das ist tatsächlich ein ganz interessantes Gedankenspiel sozusagen. Also wenn man jetzt sozusagen an uns das ein bisschen diskutiert, dann ist echt die Frage so, okay, warum würden wir uns trennen? Und das dann wirklich zu durchdenken, so war, aus welchem Grund würden wir uns trennen und wie würde das funktionieren? Und das war total schwierig so. Und dann aber mit der Eifersucht das dann zu bauen, das war auch noch sozusagen schwierig zu sagen, okay, wie genau, wo wären da die Eifersucht-Sachen so? Aber es ist tatsächlich so, also auch die Frau gab es überhaupt gar nicht.
Aber es ist ja gut für den Fall, dass es mal so eine Situation gibt, dann habt ihr es schon mal durchgespielt.
Ja, genau, dann wüsst man schon. So machen wir es genauso, wie es in diesem Buch steht.
Wenn wir uns jemals einsetzen, dann fahren wir irgendwie nach Texas, Galveston, setzen uns in ein Hotel und Maria fährt dann einfach irgendwie weg.
So, nicht die ganze Handlung jetzt verraten.
Nee, das kann man schon verraten. Man kann auch sagen, wie es ausgeht, weil das steht ja auch auf dem Klappentext.
Steht im Klappentext. Also es geht sehr gut aus.
Ja.
Was ich noch vergessen habe, also was, warum ihr eigentlich hier seid am Taz, im Taz-Studio, ist, weil ihr ein Taz-Paar seid. Das wollte ich jetzt noch dem Publikum sagen. Die sind beide, haben sich bei der Taz kennengelernt. Johannes war da jahrelang Redakteur, weil jetzt ist im Dezember in sein Leben eine andere Zeitung getreten, nämlich die Zeit. Also es gibt sozusagen einen zweiten SUV in dem Leben seitdem. Und Maria ist Wissenschaftsjournalistin und schreibt für die Taz sehr viel, für die Taz am Wochenende, aber auch für Geolino und dpa und so, genau. Und ihr seid eben einfach auch ein Taz-Paar, deswegen gehört ihr hierher und seid hier richtig. Meine letzte Frage, Roman, werdet ihr es wieder tun? Und zu welchen Bedingungen?
Unter Umständen ja, aber getrennt voneinander, würde ich sagen.
das war ja was, was wir am ersten Tag unseres gemeinsamen Schreibens in Portugal, hat Maria das, glaube ich, festgehalten, das wird unser letztes gemeinsames Buch. Aber das heißt ja nicht, Romane schreiben ist schon auch sehr anstrengend, muss man sagen, deshalb weiß ich nicht, ich würde mich jetzt erstmal davon erholen. So ein bisschen, weil wenn man als Reporter arbeitet, was du ja jetzt auch kennst, dann hat man den Vorteil, dass man einen Block hat, in dem immer so Dinge stehen, so welche Farbe hat die Hose von dem Typen, wie hat er sich an der Nase gekratzt und sowas. Und beim Roman logischerweise stehst du erstmal da und denkst dir, ja, wie sah der überhaupt aus? Wer war das überhaupt? Ich habe am Anfang den Fehler gemacht zu denken, das sei die totale Freiheit und habe mich so total darauf gefreut. So. Aber es ist natürlich unglaublich anstrengend und ich habe deutlich größeren Respekt jetzt vor Romanautoren, die ich auch vorher schon sehr geschätzt habe. So, für ihre Fantasie, die mir fehlt.
Okay, aber ich freue mich trotzdem dann auch vielleicht auf getrennte weitere Romane. Oder vielleicht auch getrennte weitere Schlüsselromane. Was ich noch anmerken wollte, ich finde es ganz, ganz toll an dem Buch, ist, dass die Darstellung von Amerika hat so eine ganz große Natürlichkeit. Also es ist, es gibt die Absurditäten von Amerika, aber es ist so, es ist mit so einer Normalität, wie ihr da seid und auch eine Normalität, wie ihr dort mit denen redet, auch in dieser WG und so weiter. Also das finde ich eine große Stärke. Ich kann das sehr empfehlen. Wo die Liebe hinfährt, bei Rowohlt, sie fährt am Ende dann nicht vor die Wand. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.